eine Predigt zu Hesekiel 18. Das Buch Hesekiel ist ein Buch, was sich sehr lohnt, da reinzuschauen. Als Predigtprojekt, wo man jedes Kapitel durchpredigt in der Gemeinde, würde ich es nicht empfehlen. Spätestens beim Tempel des Hesekiels wird es dann vielleicht etwas herausfordernd. Aber es gibt, und das ist immer wieder eine Feststellung, im Alten Testament Kapitel, die es sich wirklich lohnen zu studieren und zu lesen. Und das Kapitel 18 von Hesekiel würde ich dazu zählen. Ich habe die Predigt überschrieben mit einem Zitat aus diesem Text. Gott sagt, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr. Und diese Frage, ich könnte sagen eine rhetorische Frage, die würde man in der modernen Welt sagen, natürlich nicht. Man würde sagen, in der modernen Welt sind wir immun gegen Forderungen nach der Todesstrafe. Wir sagen, das ist barbarisch, das ist kein Mensch hat das Recht, das Leben eines anderen zu nehmen. Und dann ist es aber doch so, dass wenn man selber mal nachdenkt oder auch wenn man mit Leuten redet, dass es dann schon Leute gibt, wo man denkt, naja, der oder die haben das dann schon verdient. Auch wenn man so überlegt, mit wem möchte man als Christ im Himmel sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich von euch freuen würden, vor dem Thron Gottes anzubeten. Und dann guckt man so nach links und da sitzt da Adolf Hitler und betet neben allen auch Gott an. Und würde dann vielleicht sagen, ha, der vielleicht nicht, der hat den Tod verdient, weil der ist besonders schlecht. Und da gibt es je nach Sichtweise, na, der eine würde sagen, mit Nazis möchte ich nur an der richtigen Stelle reden. Das wurde ich schon so angefeindet bei einem Büchertisch in der Hochschule Detmold, wo es dann heißt, naja, mit Nazis reden, auf den Ort kommt es an, Nürnberger Prozesse war dann das Bild, was dann da dargestellt wurde. Na, man hat mir den Tod an den Hals gewünscht, weil man mich als Christ und damit als Nazi identifiziert hat. Man könnte auch in die andere Richtung gehen, sagen, möchte man, dass Stalin und Mao leben oder jetzt Präsident Xi? Möchte man, wie ist das mit Kinderschändern und Massenmördern? Wie ist das mit Charlie Kirk, wenn man eher linksaktivistisch ist im Social Media? Letztes Jahr, als er ermordet wurde, heißt es, wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht. Und man hat sich gefreut, dass er gestorben ist. Oder man könnte auch sagen, je nachdem, nach politischer Lager, Donald Trump, Putin, Alice Weidel. Es gibt viele Leute, denen man dann doch den Tod an den Hals wünscht. Man möchte, dass die Gottlosen nicht prosperieren, dass es ihnen nicht gut geht, sondern dass sie Schaden leiden, dass sie gestoppt werden und sterben wäre eine Möglichkeit. Daher ist es eigentlich so, dass wenn Gott das so diese Frage stellt, die Menschen ticken eigentlich ein bisschen anders. Wir werden das jetzt in dem Text sehen. Ich habe ihn euch komplett mitgebracht. Leider ist es bei euch immer so, dass nur in eurer Gemeinde dieses Problem, dass es immer diese Folien zerhaut, weil der diese Schriftart nicht kann. Und ich vergesse es jedes Mal, mich vorher darauf einzustellen. Also ein Teil davon ist leider abgeschnitten. Ich lese euch Hesekiel 18 nach der Elberfelder Übersetzung. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht? Die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ihr diesen Spruch in Israel noch gebraucht, siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir, die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Und wenn jemand gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, auf den Bergen nicht ist und seine Augen nicht erhebt zu den Götzen des Hauses Israel und die Frau seines Nächsten nicht unrein macht und einer Frau zur Zeit ihrer Absonderung nicht naht und niemanden unterdrückt, den das Pfand des Schuldners zurückgibt, keinen Raub begeht, sein Brot dem Hungernden gibt und den Nackten mit Kleidung bedeckt, auf Zins nicht gibt und Aufschlag nicht nimmt, seine Hand vom Unrecht zurückhält, rechtes Gericht übt zwischen Mann und Mann, in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen hält, um sie getreu zu befolgen, gerecht ist er. Leben soll er, spricht der Herr, Herr. Zeugt er aber einen gewalttätigen Sohn, zeugt er aber einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießt und eines von diesen Dingen tut. Er selbst aber hat alles das nicht getan. Wenn der sogar auf den Bergen ist und die Frau seines Nächsten unrein macht, den Elenden und den Armen unterdrückt, Raub an sich reißt, das Pfand nicht zurückgibt und seine Augen zu den Götzen erhebt, Gräuel verübt, auf Zins gibt und Aufschlag nimmt, sollte er leben? Er soll nicht leben. All diese Gräuel hat er verübt. Er muss getötet werden. Sein Blut wird auf ihm sein. Und siehe, der zeugt einen Sohn und dieser sieht alle Sünden seines Vaters, die der tut. Er sieht sie und tut nicht desgleichen. Er ist nicht auf den Bergen und erhebt seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel. Er macht nicht die Frau seines Nächsten unrein und er unterdrückt niemanden, pfändet kein Pfand und begeht keinen Raub. Er gibt dem Hungernden sein Brot und bedeckt den Nackten mit Kleidung. Er hält seine Hand vom Unrecht zurück, nimmt weder Zins noch Aufschlag. Er befolgt meine Rechtsbestimmungen, lebt in meinen Ordnungen. Der wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben, leben soll er. Irgendwie geht es nicht mehr. Könnt ihr eins weiterschalten? Jetzt, nee, nochmal auf Vers 18 zurück. Jetzt. Sein Vater, weil er Erpressung verübt, am Bruder Raub begangen und das, was nicht gut war, inmitten seines Volkes getan hat, siehe, er allein soll um seiner Schuld willen sterben. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld seines Vaters mit? Dabei hat der Sohn doch Recht und Gerechtigkeit geübt, hat alle meine Ordnungen bewahrt und sie getan. Leben soll er. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, tut er es, sollte er leben? An all seine gerechten Taten, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, wegen seiner Untreue, die er begangen und wegen seiner Sünde, die er getan hat, ihretwegen soll er sterben. Nächste Folie. Aber ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Hört doch, Haus Israel, ist mein Weg nicht recht? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und um dieser Sünden willen stirbt, so stirbt er wegen seines Unrechts, das er getan hat. Wenn aber ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, er wird seine Seele am Leben erhalten. Sieht er es ein und kehrt um von all seinen Vergehen, die er begangen hat, leben soll er und nicht sterben. Aber das Haus Israel sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Sind meine Wege nicht recht, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Darum werde ich euch richten, Haus Israel. Jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr, Herr, kehrt um und wendet euch ab von all euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr, so kehrt um, damit ihr lebt. Soweit der Text von Hesekiel 18. Wenn wir uns diesen Text jetzt anschauen von seinen Schlüsselaussagen, dann ist das Erste, was man voranstellen muss, ist, dass Gott sagt, ihm gehören alle Menschen. Vers 4, siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes, sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Was wir hier sehen, ist, dass es keine menschliche Autonomie gegenüber Gott gibt. Gott gibt jedem Menschen Leben. Jeder von euch lebt, weil ihr von Gott geschaffen wurdet. Aber auch, dass ihr in diesem Moment hier sitzt, lebt und atmet, dass euer Körper funktioniert, das habt ihr Gott zu verdanken. In Jesus Christus, können wir in Hebräer 11 lesen, Hebräer 1 lesen, erhält er euch. Das heißt, die Tatsache, dass er jetzt atmet, ist von Gott. Und er ist auch derjenige, der den Zeitpunkt des Todes des Menschen verfügt. Das könnt ihr im Psalm 90, Vers 3 lesen, der Psalm Moses, wo Mose schreibt, ja, wenn Gott sagt, kehrt zurück im Menschenkinde, so vergehen die Menschen. Gott ist derjenige, der über Leben und Tod verfügt. Und unser gesamtes Leben ist in einer hundertprozentigen Abhängigkeit von ihm. Und gleichzeitig ist es dann auch so, dass es nicht nur die Abhängigkeit ist, sondern wir befinden uns in einer Art Besitzverhältnis. Es gibt nichts auf dieser Welt, was Gott nicht ultimativ gehört. Und damit kann Gott auch über den Menschen verfügen, wie er das will. Und eine der Sachen, die er tut, ist, er verhängt die Todesstrafe über die, wo er sagt, hier ist es angemessen, hier ist es richtig. Und es ist tatsächlich nur Gott, der das ultimativ tun kann. Und wir lesen das schon nach der Sintflut in 1. Mose 9, wo Gott sagt, hey, ihr dürft ab jetzt Tiere essen, aber Menschenblut, das darf kein anderer Mensch, das darf auch kein Tier vergießen. Allein ich, der Herr, tue das. Ich fordere Menschenblut ein, vor allem dann, wenn Mord verübt wird. Nächste Folie. In diesem Text ist es jetzt interessant, dass obwohl der Mensch in so einem Verhältnis zu Gott steht, dass Gott auf der Anklagebank sitzt. Und zwar nicht von irgendwelchen Atheisten, sondern vom Volk Gottes selber, die Gott anklagen. Und wir sehen hier verschiedene Stoßrichtungen, die das nimmt in diesem Text. Im Vers 2 ist es zunächst, was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht, die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf. Das heißt, die erste Anklage ist, die nächste Generation leidet für die Sünden der Väter. Das kann nicht sein, das ist ungerecht. Was habe ich damit zu tun, dass mein Vater ein Sünder war? Wie kann das sein, dass das jetzt in meinem Leben sich niederschlägt? Ich habe keine Lust, die Sünden meines Vaters zu bezahlen. Wenn du Gott das einforderst, tust du Unrecht. Kann vielleicht der eine oder andere von euch nachvollziehen, zumindest emotional. Interessanterweise im Vers 19 ist es genau die andere Richtung. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Wie kann es sein, dass Gott einfach die nächste Generation entlässt, obwohl der Vater so schlimm war? Wie kann es sein, dass diese Familie jetzt nicht leidet, sondern nur eine Generation? Das ist ungerecht. Die müssten alle sterben. Die müssten alle zur Rechenschaft gezogen werden. Und am Ende läuft es darauf hinaus, Anklage 3, Gott ist schuld. Vers 25, der Weg des Herrn ist nicht recht. Vers 29, der Weg des Herrn ist nicht recht. Gott ist schuld, egal was er tut. Egal, ob er die nächste Generation zur Rechenschaft zieht oder ob er sagt, nee, nur die eine Generation, die sündigt, die muss sterben. Das Haus Israel, das Volk Gottes, klagt Gott an, egal was er tut. Nächste Folie. Gott bringt jetzt ein Fallbeispiel und er sagt, schaut mal, wenn einer gerecht lebt, dann wird ihm das auch angerechnet. Wenn dann die nächste Generation ungerecht lebt, wird ihr das angerechnet. Und wenn die übernächste Generation wieder gerecht lebt, dann wird ihr das auch angerechnet. Und das ist eine Zeit, Hesekiel wirkt ungefähr 593 bis 772 vor Christus. Das ist die frühe Exilszeit. Und da sind die Könige Judas noch in guter Erinnerung. Und da haben wir tatsächlich genau dieses Muster. Wir haben König Hiskia als relativ frommen König. Und er wiederum hat einen Sohn, den Manasse. Und über Manasse heißt es, dass es so wie er kein anderer König vor ihm trieb. Er hat also den Tempel in Jerusalem in ein einziges Götzenmeer verwandelt. Da wurde alles angebetet, aber nicht Jahwe. Der hat da assyrische Götzen, der hat da moabitische Götzen, ammonitische Götzen, philistinische Götzen, alles reingestellt. Und er ist dann auch der Grund, warum Gott sagt, jetzt ist Schluss, die Höchststrafe, der Landesverlust wird auf jeden Fall kommen. Aber dieser Manasse hat wiederum einen Sohn, der komplett in die andere Richtung geht. Über Josia heißt es, dass er tat, was dem Herrn gefiel und wie kein anderer König vor ihm außer David. Also der Sohn des gottlosesten Königs, den Juda hatte, ist der frömmste König nach David. Und das ist das, was diese Geschichte, was Hesekiel 18 im Prinzip im Hintergrund hat. Es gibt genau diese historische Konstellation. Was wird jetzt hier genannt? Es gibt 6 Kategorien. Zum einen auf den Bergen nicht essen, seine Augen nicht erheben zu den Götzen. Es geht also um Götzendienst. Tue ich das oder tue ich das nicht? Die zweite Sache, die Frau seines Nächsten nicht unrein machen und einer Frau nicht zur Zeit ihrer Absonderung sich nahen, heißt die Frage sexueller Reinheit. Lebe ich sexuell rein oder tue ich es nicht? Die dritte Sache, niemanden unterdrückt, das Pfand des Schuldners zurückgibt, keinen Raub begeht. Die Frage, wie verhalte ich mich in wirtschaftlichen Beziehungen? Wie verhalte ich mich im Bereich, nutze ich vielleicht meine starke Position aus, um jemanden anders zu unterdrücken? Punkt 4, sein Brot dem Hungernden gibt und den Nackten mit Kleidung bedeckt. Inwieweit bin ich sozial aktiv? Inwieweit kümmere ich mich um die Benachteiligten? Inwieweit bin ich diakonisch tätig? bin ich es oder bin ich es nicht? Punkt 5, wer Zins nicht gibt und Aufschlag nicht nimmt, wie bin ich in meinen finanziellen Beziehungen? Nutze ich wiederum das aus, dass ich Vermögen habe? Und früher war übrigens nicht 1, 2, 4, 5% Zinsen üblich, sondern 50-100%. Das war also auch in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert hinein ein richtig großes Problem. Also man konnte da Leute richtig krass an die Wand fahren. Es war Israel verboten, zumindest vom Volksgenossen Zinsen zu nehmen. Also mache ich das oder mache ich das nicht? Und zuletzt, seine Hand zurückhält vom Unrecht, rechtes Gericht übt zwischen Mann und Mann. Wie bin ich in den juristischen Beziehungen? Urteile ich fair? Gebe ich Bestechungsgeschenke? Nehme ich Bestechungsgeschenke? Inwieweit bin ich da gut unterwegs oder schlecht unterwegs? Diese 6 Kategorien betreffen eigentlich das gesamte Leben in allen Bereichen, die es so gibt. Und man kann das gottlos gestalten, in Rebellion gegenüber Gott, oder man kann es in Gehorsam gegenüber Gottes Vorstellungen und Weisungen gestalten. Nächste Folie. Die Grundfrage, die jetzt hier im Raum steht, ist: Gibt es eine Schicksalsgemeinschaft in der Bibel? Und wenn man jetzt diesen Text in Hesekiel 18 liest, dann müsste man das mit einem klaren Nein beantworten. Es wird eingangs gesagt, wie kann es sein, dass die nächste Generation mitleidet für die Sünden der früheren? Was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht? Die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf. Und dann aber andersrum, dass man es dann doch wieder möchte. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Dabei hat der Sohn doch Recht und Gerechtigkeit geübt, hat alle meine Ordnungen bewahrt und sie getan, leben soll er. Und dann sagt Gott ganz klar im Vers 20, die Seele, die sündigt, sie stirbt, die Seele, die gerecht ist, sie lebt. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn das der einzige Text dazu wäre, könnten wir sagen, Kapitel abgeschlossen. So einfach ist es nicht. Nächste Folie. Allein schon in den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 5 bis 6, finden wir eine Passage, die, denke ich, recht bekannt ist, wo Gott sagt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ihr seht also an dieser Stelle sehr wohl, dass die Sünde über mehrere Generationen von Gott eingefordert wird, aber natürlich das Verhältnis der Strafe und des Fluches steht völlig außer Verhältnis zu der des Segens. Der Segen ist so viel größer als der Fluch, aber beides betrifft nicht nur eine Generation, in dem einen Fall die 3. und 4. Generation, Enkel, Urenkel, in der anderen Fall Tausende oder Tausende Generationen, wird unterschiedlich übersetzt. Also der Segen ist so viel größer. Das zeigt übrigens schon den Charakter Gottes, dass er straft, dass er richtet, aber dass die Segensdimension und die Präferenz Gottes viel, viel stärker auf dieser Seite zu finden ist. Aber in dem Dekalog, in den 10 Geboten, haben wir definitiv so eine generationsübergreifende Aussage Gottes. Dann gibt es so Stellen wie Josua 7, wo das zur Anwendung kommt, die Sünde Aarons. Jericho wurde gerade erobert, die Mauer ist umgefallen und es gab einen ganz strikten Befehl, Jericho ist gebannt. Alles, was da drin ist, muss sterben. Das sind Menschen, das sind Kinder, das ist Vieh. Und alles, was es an Materialien gibt, ist entweder wird es verbrannt oder es gehört dem Tempel. Niemand darf etwas für sich nehmen. Was macht Aaron? Er kommt an einem Haufen Gold vorbei und ein paar Feierkleidern. Er schnappt sich das, vergräbt es unter seinem Zelt und dann gibt es ein Gottesurteil. Israel ist nicht mehr erfolgreich militärisch, verliert gegen die Stadt Ai. Und dann wird ein Losentscheid gemacht und aus 100.000 Menschen wird Aaron tatsächlich identifiziert. Und dann gibt es die Strafe, Josua 7, 24, 25. Da nahm Josua ganz Israel und ganz Israel mit ihm Aaron, den Sohn des Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörte. Und sie brachten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. hier ist es tatsächlich so, dummerweise bin ich der Sohn von Aaron und die gesamte Familie wird hier gerichtet. Man könnte sagen, der Fluch Jerichos, der trifft jetzt die Familie Aarons, so wie Jericho gebannt war und alles sterben musste, alles vernichtet wurde, so wird jetzt die Familie Aaron gebannt und sie werden mit Kind und Kegel, aber auch mit allem, was sie haben, zerstört. Und so eine Übertragung des Gerichtes findet sich in der Bibel häufiger, zum Beispiel Gehasi, der Diener Elisas, der dann den Aussatz Naamans bekommt, als er dann doch Geld nimmt. Und so würde ich das auch hier verstehen, dass das, was Jericho getroffen hat, trifft jetzt auch Aaron, weil er gegen den Bann verstößt. Es ist aber am Ende eine Schicksalsgemeinschaft, die die gesamte Familie von Aaron hier trifft. Und es gibt es aber auch in die andere Richtung. Eine weitere krasse Geschichte aus dem Alten Testament, 4. Mose 16, die Rotte Korachs in der Wüste Rebellion. Es gibt eine levitische Gruppe, die sagt, wie kann es sein, dass der Mose da Chef sein will? Wir sind genauso Leviten, wir können das auch. Und wir können auch opfern, wir können auch Feuer dem Herrn darbringen, fremdes Feuer. 4. Mose 16, 31 bis 34, es gibt ein Gottesurteil. Mose sagt, okay, lassen wir halt Gott entscheiden. Da die Rotte Korachs und Datan und Abiram, das waren zwei Familien, die sich dazu gehalten haben. Und hier ich Mose und so die zu meiner Seite gehören und Gott soll entscheiden. Und dann sagt Mose, und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, also Mose sagt, wenn jetzt Gott auf meiner Seite ist, dann soll was Krasses passieren. Und als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten, und ihren ganzen Besitz. Und sie fuhren, sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab, und die Erde bedeckte sie, und sie wurden mitten aus der Versammlung weggerafft. Und ganz Israel, das um sie herum war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sagten, dass uns die Erde nicht verschlingt. Krasse Geschichte, und es ist im Prinzip so, dass es eine Separierung gab. Es gab diese drei Familien und es gab der Rest des Volkes und Mose. Und alle, die auf der Seite von diesen Familien standen, da hat sich die Erde aufgetan und sie sind in den Scheol hinabgefahren. 10 Kapitel weiter, 4. Mose 26, 11, lesen wir, recht überraschend, aber die Söhne Korachs starben nicht. Wie kann das jetzt sein? Naja, offensichtlich standen sie nicht bei den Zelten ihres Vaters. Offensichtlich haben sie sich abgesetzt. Sie haben an der Rebellion dieser drei Familien und ihres eigenen Vaters nicht teilgenommen. Und weil sie eben nicht auf der Seite standen, wo sich die Erde geöffnet hat, sind sie mit dem Leben davongekommen. Und nicht nur das, zur Zeit Davids werden die Söhne Korachs dann als Tempelsänger eingesetzt. Und es sind einige Psalmen von ihnen überliefert. Das heißt, die Familie Korach nimmt eigentlich eine völlig andere Wendung, eine Segenswendung über tausende Generationen oder zumindest tausende Individuen. Warum? Weil sich die Söhne nicht in die Schuld des Vaters gestellt haben. Sie haben einen anderen Weg genommen. Und das ist, denke ich, das, was wir in der Bibel sehen. Wir haben beides. Wir haben diese Schicksalsgemeinschaft, die aber meistens auch heißt, dass die nächste Generation die Sünde ihrer Väter fortsetzt. Und wir haben die Umkehr. Und wenn eine Generation umkehrt oder wenn ein Individuum umkehrt, dann erlebt sie das Gericht Gottes selber gerade nicht, sondern sie erlebt Rettung. Die Söhne Korachs sind da ein wirklich wunderbares Beispiel aus dem Alten Testament. Daher, ja, Hesekiel 18 stimmt, dass jeder für seine Sünde stirbt, aber interessanterweise haben die Familienbande, haben auch Volksgemeinschaften, haben verschiedene Kollektive die Angewohnheit, dass eine Generation die Fehler der nächsten Generation, der vorherigen Generation übernimmt, dass ein Götzendienst einmal etabliert, jede Generation wiederholt, dass eine Rebellion gegen Gott einmal etabliert, jede Generation fortgesetzt wird. Und dann ist es natürlich auch so, dass es diese Schicksalsgemeinschaft gibt. Wie ist jetzt Gottes Präferenz in diesem Text? Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Vers 30 und 32, kehrt um, wendet euch ab von all euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr, so kehrt um, damit ihr lebt. Warum muss er sterben? Naja, weil Gott die Todesstrafe verhängt über jeden, der sündigt, über jeden, der gegen Gott rebelliert. Aber Gott präferiert nicht die Todesstrafe. Er sagt, ich möchte, dass du umkehrst, ich warne dich, ich gebe dir auch die Zeit dazu umzukehren. Wenn aber der Punkt des No Return überschritten ist, dann stirbst du halt. Eine klare Umkehraufforderung. Gott möchte, dass der Mensch umkehrt. Das ist auch der Grund, warum ich seit 10 Jahren mit dem Technikerbund unterwegs bin. Gott möchte, dass die Menschen in Deutschland umkehren. Tun sie das nicht, sterben sie. Aber Gott hat die Präferenz, dass sie sich von ihren Sünden abwenden. Nächste Folie. Wie handelt Gott? Ja, Gott ist einmal der Richter. Vers 30, darum werde ich euch richten, Haus Israel, jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr, Herr. Und das ist eine grundsätzlich negative Botschaft, weil im Gegensatz zur alttestamentlichen Realität, wo es schon noch den Gerechten in irgendeiner Form gab, der sich auf die Seite Gottes gestellt hat, ist es neutestamentlich natürlich so, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist und als solcher auch das Urteil der Verdammnis verdient. Wenn also Gott sagt, ich werde euch richten, dann heißt es, du wirst sterben. Das ist die Konsequenz. Und Gott handelt als Richter. Das ist etwas, was derzeit aufgeschoben ist, aber Gott wird auf jeden Fall so jedem Menschen gegenübertreten. Es sei denn, und das ist die zweite Ebene, nächste Folie, dass Gottes Heilshandeln das Gericht übertrumpft. Vers 31, selber Text in Hesekiel 18. Werft von euch all eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Das ist jetzt sehr interessant, weil Gott sagt im Prinzip, wenn ihr umkehrt, schafft ihr euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und da müsste man jetzt aus Neutestamentlich sagen, na, das geht doch gar nicht. Das kann eigentlich doch nur Gott. Auch Hesekiel kennt das in Hesekiel 36, sehr bekannte Verse, 26, 27. Da sagt Gott, ja, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ja, wir können uns kein neues Herz und keinen neuen Geist schaffen, aber was wir tun können, ist umkehren. Und das verbindet Gott mit einer Verheißung, dass er es dann tut. Insoweit kann man auch diesem Vers 31 das hier zugestehen. Wenn du umkehrst, schaffst du dir ein neues Herz und einen neuen Geist, weil das dann der Moment ist, wo Gott an dir handelt, wo er das dann in dir wirkt. Gott handelt im Gericht und im Heil. Er präferiert das Heil, aber er wird das Gericht auf jeden Fall durchführen, wenn keine Umkehr stattfindet. Und da ist auch sein eigenes Volk keine Ausnahme an dieser Stelle. Was jetzt in diesem Text noch betont wird, ist, dass es auf das Ende ankommt. Und da wird das nochmal sehr wichtig, Vers 21 bis 24. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Und ich denke, bis zu diesem Punkt unterschreibt es jeder von euch, wunderbar, der Gottlose umkehrt, wird gerettet. Der Text geht aber weiter, es wird uns Vers 24 zugemutet. Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, tut er es, sollte er leben. An all seine gerechten Taten, die er getan hat, soll nicht gedacht werden. Wegen seiner Untreue, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, ihretwegen soll er sterben. Dieser Text zeigt uns, dass Umkehr in zwei Richtungen erfolgen kann. Es kann eine Umkehr von der Gottlosigkeit hin zu Gott erfolgen. Es kann auch eine Umkehr von der Gerechtigkeit von Gott weg in die andere Richtung, in die Gottlosigkeit erfolgen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht sofort eine dogmatische Immunreaktion bekommt, weil es geht hier gar nicht jetzt um Fragen Heilssicherheit, Erwählung, was man da alles so sehen kann, sondern der Text mutet uns beide Varianten in voller Härte zu. Und ich würde euch immer ermutigen, den Text erstmal so zu nehmen, wie es da steht, und nicht von vornherein ihn zu neutralisieren oder zu sagen, die Sachen, die jetzt schwierig sind, die blende ich aus oder die können vielleicht erstmal gar nicht so sein. Es ist natürlich klar, dass dieser Text nicht von einer situativen Schwäche redet. Es redet auch nicht davon, dass man als Gerechter sündlos ist. Keiner der Gerechten in der Bibel ist sündlos, weder im Alten noch im Neuen Testament. Alle versagen und die größten Leute in der Bibel sind auch die größten Sünder. Paulus bezeichnet sich als solcher. König David ist da ganz oben auf der Liste. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich die Identität komplett verwandelt. Dass jemand, der eine Weile mit Gott unterwegs war, komplett in die andere Richtung geht. Wie man das dann zu beurteilen hat, ob der dann nie Christ war oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt diese Situation. Und das tut uns dieser Text vor Augen malen. Es kann sein, dass der Gottlose eine neue Identität bekommt. Und das ist richtig krass. Ich freue mich immer so, wenn ich vor allem junge Leute kennenlerne, die diese Umkehr vollzogen haben. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich gewaltig, wie innerhalb kürzester Zeit das gesamte Weltbild einer Person sich verändert, der gesamte Wertekanon einer Person sich verändert und er auch den Wunsch hat, nach Gottes Willen zu leben. Und es gibt es aber genauso andersrum. Ich kenne viele, viele Leute, die sich in christlichen Gemeinschaften aufgehalten haben und heute sagen, sie brauchen Gott nicht, sie wollen Gott nicht, sie leben, wie sie es selber für richtig erhalten und sie lassen sich weder von einer Bibel noch von einem Christen ein schlechtes Gewissen machen. Diese Leute gibt es und es gibt viele davon. Und es ist im Prinzip der zumindest von seinem Äußeren her gerecht war. Er hat sich zur Gemeinde gehalten, zu Jesus Christus. Und er ist komplett umgekehrt in die andere Richtung, hat einen Identitätswechsel vollzogen. Und das sind Stellen auch im Neuen Testament, Hebräer 10, 26 folgende, wo genau sowas angesprochen wird, dass es diese Menschen eben gibt. Im Neuen Testament haben wir dann einige Stellen, nächste Folie, wo sowas auch angesprochen wird. Paulus selber sagt von sich, dass er tatsächlich bis zum Ende gelaufen ist und ans Ziel gekommen ist. 2. Timotheus 4, 7 bis 8, das geistliche Vermächtnis eines Paulus, der kurz vor dem Märtyrertod steht. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern euch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Paulus hat es am Ende geschafft. Auf das Ende kommt es an. In seinem Abschiedsbrief an Timotheus macht er deutlich, dass er sich jetzt am Ziel wähnt. Es ist nur noch wenig Zeit, nur noch eine kurze Strecke, bis er tatsächlich bei Jesus sein wird. Und natürlich kostet ihm das was. Also er hat einen Kampf gekämpft. Er hat einen Lauf gelaufen. Aber er ist am Ziel. Paulus nimmt ein gutes Ende. Auf das Ende kommt es an, Hebräerbrief, Hebräer 12, wie kein anderer Brief im Neuen Testament, aber viele gehen in diese Richtung, hat einen Text, der uns so ermutigt, dass wir uns auf dieses Ende konzentrieren. Nächste Folie wäre gut. Hebräer 12, Vers 12 bis 17. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Diese und viele andere Stellen im Neuen Testament fordern zur konsequenten Nachfolge auf und sie zeigen auch immer wieder das Bild der Verwerfung, wie von so einem Esau, der eben komplett in die andere Richtung geht. Aber auch wenn man das Leben Esaus sich anschaut, ist es tatsächlich nicht nur, dass er halt einmal Hunger hatte und dann sein Erstgeburtsrecht da abtritt, sondern es ist eine Gesamtschau, die man über sein Leben führen kann und sieht, wie er tatsächlich den Weg des Gottlosen in allen Lebensbereichen peu à peu beschreitet. Das Neue Testament fordert uns auf, dass wir dem Frieden und der Heiligung nachjagen, den Lauf laufen. Auf das Ende kommt es an, letzte Folie, Hebräer 12 noch einmal. Das Ende ist tatsächlich auch sehr Christus fokussiert. Ich liebe diese Verse in Hebräer 12, 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und am Ende ist der Blick auf ihn es, der uns in die richtige Richtung weist und uns die Nachfolge erst möglich macht. Was heißt es, ein gutes Ende zu nehmen? Das heißt, bis zum Schluss diesen Blick auf Jesus Christus gerichtet haben. Und in früheren Zeiten wurde man auf dem Totenbett gefragt, was ist die Hoffnung deines Heils? Und dann haben die Leute zum Beispiel aus Luthers kleinen Katechismus zitiert und gesagt, mein einziges Heil ist Jesus Christus. Er ist für mich gestorben, er ist auferstanden, in ihm bin ich geborgen, in ihm ist meine Rettung. Das ist, wie man das praktiziert hat, dass man bis zum Schluss diesen Blick auf Christus hatte und diesen Lauf gelaufen ist. Und das ist auch das, was letztlich die Herausforderung als Christ ist, jeden Tag, dass wir in der Nachfolge laufen, auf Christus fokussiert sind und dann werden wir auch ein gutes Ende nehmen, weil Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Ich denke, es wäre gut, jetzt eine kurze Zeit der Stille zu haben und dann können wir überleiten direkt zum Lied. Also wenn er immer die Musikgruppe dann möchte, kann sie nach vorne kommen und beginnen.